Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Aargau Solothurn, Themen am Mittwoch oben. Ständeratswahlen im Kanton Solothurn. Der Roland Fürst für die CVP und ein eigener Kandidat für die SVP. Verpflegung in der Kantine. Im Aargau essen nicht alle Schüler gesund. Starkstromleitungen im Hörertelefon. Sollen sie in Boden runter oder hoch in die Luft rauf? Diskutiert mit. Das Wetter, morgen Sonnen und Beisen bei höchstens 23 Grad. Am Mikrofon Andrea Folter. Zuerst gerade zu unserer Hörerdiskussion, zu den Starkstromleitungen. Soll man die Starkstromleitungen in den Boden versenken, wie das immer mehr Leute wollen, oder ist es in Ordnung, wenn man weiterhin hohe Masten baut dafür? In Niederwil im Rüstal zum Beispiel kämpft seit einem Zeitchen ein Verein vehement gegen die Starkstromleitungen der NOK, von den Nordwestschweizer Kraftwerken. Der Verein will, dass die NOK die Starkstromleitungen in den Boden runter. Aber nicht nur in Niederwil gibt es Widerstand. An allen Orten in der Schweiz kämpfen immer wieder Leute gegen Hochspannungsleitungen, weil sie die Landschaft schützen wollen und weil sie Angst haben vor dem Elektrosmog. Bei uns im Studio ist jetzt der Benedikt Burkhardt. Er ist bei den Nordwestschweizer Kraftwerken zuständig für die Übertragungsnetz. Benedikt Burkhardt, ganz einfach gefragt, warum braucht es eigentlich den Widerstand, all die Diskussionen? Warum kann man die Hochspannungsleitungen nicht einfach so in den Boden runter tun?
Doch, man kann sie in den Boden rein tun. Aber wenn wir alle gesetzlichen Vorgaben können erfüllen können, ziehen wir eine Freileitung vor. Weil aus technisch betrieblichen, baulichen, ökologischen und auch wirtschaftlichen Gründen das für uns Vorteil bringt.
Das ist eine erste Antwort von Benedikt Burkhardt von der NOK. Ihr könnt live mit ihm diskutieren, gerade nach den weiteren Aktualitäten vom Tag. Am 29. November wählen die Solothurnerinnen und Solothurner einen neuen Ständerat. Und neben der SP und der CVP schickt auch die SVP einen Kandidat ins Rennen. Offiziell entschieden ist es zwar noch nicht, aber für den SVP-Präsident Heinz Müller ist klar, seine Partei muss antreten.
Meine persönliche Meinung ist jetzt die, dass die SVP muss antreten, so dass wir in Bern oben eine ungeteilte bürgerliche Stimmwerte haben. Weil mit dem Roberto Zanetti werden wir eine linke Stimme haben und mit dem Roland Fürst werden wir eine halblinke Stimme dort oben haben.
Wer für die SVP ins Rennen steigt, kommt nächste Woche aus. Der Fraktionschef Herbert Wüthrich wird zum Beispiel gehandelt als möglicher Kandidat oder der Nationalrat Walter Wobmann. Ganz sicher kein eigener Kandidat für die Ständeratswahlen bringen die Grünen im Kanton Solothurn. Das hat der Vorstand der Partei entschieden. Ob sie darum Roberto Zanetti von der SP unterstützen oder Roland Fürst von der CVP, hat die grüne Präsidentin Iris Schelbert noch nicht sagen. Man will jetzt zuerst mal schauen, wer am Schluss dann alles kandidiere und dann allenfalls auch noch mit diesen Leuten reden und dann erst entscheiden. Für die CVP, das ist klar, soll Roland Fürst Kohlen aus dem Feuer holen. Die Delegierten haben ihn gestern zu oben klar nominiert als Ständeratskandidat mit 88 von 130 Stimmen. Die zweite Kandidatin, die CVP-Nationalrätin Elvira Bader, hat bei dieser Ausmarchung keine Chance gehabt. Roland Fürst ist 48, Kantonsrat und Direktor der Solothurner Handelskammer. Gerade nach der Nomination gestern zu oben habe ich mit dem Roland Fürst geredet und er hat mir gesagt, als Ständerat wären ihm vor allem zwei Themen wichtig.
Insbesondere möchte ich einstehen gegen Bürokratie, Abbau von administrativem Aufwand. Ich möchte den Kanton wieder kräftig werden und den Einfluss von Bund auf den Kanton wieder minimieren.
Das sind alles sehr, sag's mal so, bürokratische Sachen. Was spürt der einzelne Solothurner oder die einzelne Solothurner, wenn ihr auf Bern geht, als Ständerat von ihm arbeiten dort?
Ich glaube, es wäre ein bisschen vermessen zu sagen, wenn ich jetzt auf Bern gehe und als Ständerat in meinem ersten Jahr schon etwas könnte bewirken, wo der Einzel merkt und frohlockt. Ich glaube, da muss man die Sachen also klarkommen, muss zuerst reinwachsen und die Arbeit mal sehen, wo zu machen ist.
Ihr habt die Wirtschaft sehr stark betont, die ihr euch den Delegierten präsentiert habt. Mit der Wirtschaft allein macht man keine gute Politik für einen Kanton. Was bringt ihr sonst noch?
Wirtschaft ist ein wesentlicher Punkt für mich. Ich bin nicht so, wie es heute vielleicht dargestellt worden ist, einer, der einfach Wirtschaft als Wirtschaft sieht. Ich habe es betont, Wirtschaft muss für mich auch nachhaltig sein, sprich sozialverträglich und umweltverträglich. Und dann nimmt sie einen wesentlichen Punkt oder eine wesentliche Dimension ein. Und von dort her meinte ich schon, Wirtschaft ist für mich halt mein Anliegen. Ich bin aber auch in gesellschaftlichen Fragen bin ich aus der Zeit als Gemeindepräsident, aus der Zeit als Kantonsrat natürlich nicht ganz Freund.
Ein Punkt für die Delegierten, euch zu nominieren, war auch, dass man gesagt hat, der ist gut vernetzt, den kennt man. Ich sage jetzt mal, ihr seid Direktor von der Solothurner Handelskammer. Die Leute, die mit dieser Kammer zu tun haben, die kennen euch. Aber ausserhalb, die Leute auf der Strasse, hätten vielleicht Elvira Bader besser kennt. Wie holt ihr das auf?
Das ist jetzt natürlich Thema von der Wahlkampfstrategie. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir das angehen wollen. Ich glaube nicht, dass meine Bekanntheit einzig und allein auf eine Handelskammer direkt zurückzuführen ist.
Ihr wollt den Sitz zurück für die CVP im Ständerat. Der Roberto Zanetti will ihn für die SP verteidigen. Was könnt ihr besser als er?
Es ist mir eigentlich nicht darum, mein Kandidat oder mein Konkurrent jetzt irgendwie zu beurteilen oder in ein schlechtes Licht zu rücken. Es ist heute gesagt worden, ich bin sehr stark für einen Mensch. Ich bin eine Person, die für einen Mensch politisiert. Ich bin der, der Mehrheiten finden kann.
Sagt der Roland Fürst, offizieller CVP-Kandidat für die Ständeratswahlen im Kanton Solothurn. Die sind am 29. November. Was ist, wenn einem das Essen auf den Magen schlägt? Das heftige Gesundheitstipp hat an ein paar Schulen in der ganzen Schweiz Kantinen getestet und geschaut, wie gesundes Essen dort ist. Bei 12 Kantinen ist man probieren und am besten ist man nach dem Test im Berufsbildungszentrum zu Zofingen. Am schlechtesten aber hat die Mensa von der alten Kante in Aarau abgeschnitten. Sascha Katja Giger vom Bildungsdepartement BKS hat gestaunt, was sie in diesem Test hat gesehen. Eigentlich hat das BKS ja ganz klar vorgegeben, dass die Kantinen im Aargau gesund kochen müssen, sagt sie.
Das ist für das BKS sicher ein wichtiges Thema. Wir haben darum in diesem Fall auch gibt's eine Mensa-Kommission, die sich zusammensetzt, die von Schulleitungen, Vertreter aus Schülerschaft und aus dem SV-Service, der den Betrieb hat von dieser Mensa, wo wirklich auch in diesen Themen, sei es organisatorisch oder qualitätsmässig, sollte schauen, dass das alles okay ist.
Bis jetzt zeigt man aus der alten Kante aber nie negative Rückmeldungen wegen dem Essen gehabt, sagt Sascha Katja Giger weiter. Das Bildungsdepartement hockt jetzt aber gleich mit der Schulleitung zusammen und schaut, ob man etwas muss ändern. Allerdings heisst es beim BKS weiter, repräsentativ sei der Test ja nicht. Der S1 Regionaljournal Aargau Solothurn, jetzt ist es 22 Minuten vor 6 Uhr. Wir kommen zum offenen Mikrofon. Starkstromleitungen sind unser Thema heute. In der Schweiz werden in den nächsten Jahren für über 1 Milliarde Franken Stromleitungen installiert. Etwas, was laut dem Bund nötig ist, für das in Zukunft keine grossen Stromausfälle passieren. Aber wie soll man die Stromleitungen verlegen? Wie bis jetzt in der Luft mit 85 Meter Höhen und 30 Meter breiten Masten oder im Boden innen, wo man sie nicht sieht? Diese Fragen wollen wir mit euch daheim und mit unserem Gast hier diskutieren. Bei uns im Studio ist der Benedikt Burkhardt von der nordwestschweizerischen Kraftwerk NOK. Mit ihm und mit euch daheim redet der Erik Sind.
Ja, Benedikt Burkhardt, ihr seid Leiter von Netz und Übertragungen von der nordwestschweizerischen Kraftwerk. Mal zuerst die Frage, wohnt ihr selber eigentlich nahe oder unter einer Hochspannungsleitung?
Zurzeit wohne ich nicht mehr in der Nähe, aber noch vor 5 Jahren hatte ich in relativ naher Umgebung verschiedene Hochspannungsleitungen gehabt.
Und das hat euch nicht gestört?
Nein, im Gegenteil. Ich bin ja beruflich damit befassen und nein, da habe ich kein Problem damit.
Aber könnt ihr nachvollziehen, dass sich Leute gestört fühlen an Hochspannungsleitungen?
Im Prinzip ja, aber die Frage stellt sich ja bei allen Infrastrukturanlagen. Das kann sein beim Mobilfunk, das kann sein bei der Autobahn oder sonst, wie ich gesagt habe, Infrastrukturanlagen.
Mhm. Bei den Hochspannungsleitungen, also vor allem Freileitungen, gäbe es ja eben offenbar noch die Alternativen in Boden runter. Ihr habt auch ein paar Argumente von den Gegensprechern, ihr habt es vorhin schon erwähnt. Ich möchte aber die Runde, Diskussionsrunde aufmachen, auch für euch. Unsere Hörerinnen und Hörer diskutieren mit, Leute da, jetzt eine direkte Sendung. Die Nummer, die ist 062 832 50 94. 062 832 50 94, das Telefon direkt ins Studio. Ja, Benedikt Burkhardt, die nordostschweizerischen Kraftwerke, die sind im Prinzip eigentlich der grösste Besitzer von Übertragungsleitungen in der Schweiz. Die haben mir im Vorgespräch gesagt, dass im Moment etwa 60 Projekte am Laufen sind bezüglich Hochspannungsleitungen. Also da geht es um einen Kapazitätsausbau. Stoßen die da auf viel Widerstand?
Ja, es gibt schon Diskussionen. Wobei, man muss unterscheiden, ein grosser Teil von diesen Projekten betrifft das Verteilnetz. Das geht um die Spannungsebene 50-110 kV. Und grössenordnung 10 Projekte bewegen sich im Höchstspannungsbereich. Das heisst, dass man Leitungen für 380, 220 kV neu umbauen müssen.
Und die Leitungen im Niederspannungsbereich, die sieht man dann nicht so gut? Oder die lösen nicht so einen Widerstand aus in dem Fall?
Das kann man nicht so sagen. Sie lösen auch Widerstand aus. Und das Thema ist natürlich so, je höher die Spannungsebene ist, umso problematischer wird die Verkabelung. Darum sieht man ja auch, dass bei der Mittel- und Niederspannung sehr viele Leitungen im Boden sind. Das ist im Prinzip die Ortsversorgung. Und wie gesagt, je höher die Spannungsebene wird, umso grösser entsteht Diskussion. Darum haben wir ja auch beim Verteilnetz, beim 50-110 kV-Netz bereits einen relativ grossen Anteil im Boden verlegt, vor allem wenn wir in der Nähe von Agglomerationen sind.
Heiss diskutiert und heiss umstritten auch an gewissen Orten, zum Beispiel im aargauischen Rheinicken oder in Niederwil sind jetzt aber eben die Hochspannungsleitungen, also die 220 oder 380 kV Leitungen. Wir reden hier jetzt von den ganz grossen Masten in dem Fall, kann man sagen, so 80 Meter hoch ist da genannt worden. Jetzt, ich möchte Diskussion aufmachen, ich sage noch eine Telefonnummer, das ist 062 832 50 94 062 832 50 94. Eben zu Rheinicken oder zu Niederwil, dort wehrt man sich jetzt gegen die grossen Masten, sagt, dort bei uns könnten doch die Leitungen in den Boden runter. Jetzt sagt ihr bei der NOK, sagt, theoretisch machbar, aber eigentlich nein. Wieso jetzt dort nicht?
Ich habe es eingangs kurz erwähnt. Wir können an beiden Orten problemlos alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Und dann ist klar, streben wir eine Freileitung an, weil technisch und betrieblich bringt sie enorme Vorteile, weil das System ist viel einfacher, als wenn man einen Teil davon, eine Teilverkabelung machen muss. Da haben wir aufwendige und komplizierte Übergangsbauwerke, wo man dann also in Freileitung muss wechseln.
Okay, also wir wechseln so von einem Mast in den Boden runter und geht aus dem Boden raus und wieder auf einen Mast rauf. Das meint ihr?
Ja, genau. Okay, okay. Wobei das eben nicht auf dieser Spannungsebene nicht nur von einem Mast aus in den Boden geht, sondern da braucht man eine Fläche von gegen 1000 Quadratmeter, wo wir den einhaken, damit wir den Übergang möglichst sicher können gestalten können. Mhm. Also, und daneben gibt es anderen Aspekte, auch ökologisch umweltbezogen. Es ist so, Umwelt, das kann man nicht einfach auf Landschaftsschutz reduzieren. Das heisst, wenn sie im Boden ist, die Leitung, dann sieht man sie nicht mehr. Also ist Umweltökologie erfüllt. Es ist so, dass zunehmend auch das BAFU, das Bundesamt für Umwelt, erkennt, dass wenn man natürlich so eine Leitung in den Boden verlegt, dass es dort auch gravierende Nachteile kann haben, weil man dort auch die Bodenstruktur natürlich massiv verändern, weil so eine Kabelanlage in den Boden zu verlegen, da braucht es mehrere tausend Kubikmeter Erde, die man dort verschieben und die man dann muss zurückführen, wieder auffüllen. Zum einen, es gibt eine gewisse Bodenerwärmung, weil die Wärmeableitung vom Kabel, wenn es in Betrieb ist, die ist nicht unwesentlich. Je nachdem, wenn wir einen höheren Grundwasserspiegel haben oder am Hang sind, dann gibt es so einen Rohrbruch, wie man sagen, so eine Anlage im Boden, hat Drainagewirkung, also man kann den Haushalt, den Wasserhaushalt unter Umständen stark beeinträchtigen.
Ja.
Ein weiterer Punkt, noch ganz schnell, ist natürlich auch im Schadensfall. Bei einer Freileitung, da haben wir unsere eigenen Piketmannschaften, die Tag und Nacht ausrücken und die Schadensortung sehr schnell finden und können beheben. Wenn wir im Kabel Fehler, eine Störung haben, können wir die nicht selber beheben. Wir brauchen dort das Kabelwerk, müssen die aufbieten, Fehlerortung, Und in der Regel geht denn das vor allem auf der Spannungsebene 380, 220 kV mehrere Wochen, bis so ein Schaden behoben ist.
Jawohl.
Das heisst, die Nichtverfügbarkeit von so einer Anlage, wenn eine Teilverkabelung dabei ist, ist wesentlich höher als bei einer durchgehenden Freiheit.
Also bei euch sind es vor allem so ein bisschen Wartungsargumente, die auch dagegen sprechen, unter anderem. Diskutiert mit, das Telefonnummer, das ist 062 832 50 94, 062 832 50 94. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen dort eben den Boden aufreißen. Das ist ja so, da muss man irgendwie die Leitungen können runterbringen und dort auch Betonfundamente legen etc. Jetzt sind gerade aber Bodenerwärmung zum Beispiel oder Abstrahlung, Elektrosmog ist da das Stichwort, der wäre ja dann geringer, oder, wenn so eine Leitung im Boden ist. Und wir haben zum Beispiel auch Wasserleitungen im Boden, die sorgen auch für eine Erwärmung. Also da weiss man ja eigentlich schon ein bisschen, was das für Auswirkungen könnte haben.
Nein, die weiss man eigentlich noch nicht so. Es sind wohl gewisse Studien im Gang, aber endgültige Antworten von den Konsequenzen, wo das hat, hat man noch nicht.
Am Telefon ist jetzt ein Hörer, es ist der Heini Glauser, Energiefachmann von Windisch. Er war auch bei Greenpeace mal Präsident gewesen. Heini Glauser, ihr seid auch nicht der gleichen Meinung wie der Benedikt Burkhardt.
Also guten Abend, Herr Sendt, und guten Abend, Herr Burkhardt.
Abend. Sehr Glauser.
Wir haben ja schon vielfach miteinander zu tun gehabt, Herr Burkhardt und ich, immer wieder in Bundesarbeitsgruppen. Und das Thema Kabel und Freileitung ist ein Thema, das uns jetzt schon seit 10, 15 Jahren beschäftigt. Es ist interessant, jetzt die Argumentationsweise vom Herrn Burkhardt zu hören, wo immer wieder neue Argumente kommen, was gegen die Kabelleitungen spricht. Also vor ein paar Jahren hat es noch geheißen, es geht gar nicht. Dann hat es geheißen, es sei viel zu teuer. Denn jetzt heisst es neu, es gäbe Bodenerwärmungen, das würde das BAFU, also das Bundesamt für Umwelt, auch bestätigen, wobei die sich nur noch auf die Aussage von der Stromwirtschaft stützen und dann eben die technischen Probleme. Jetzt, statt hier immer nur technisch zu diskutieren, kann man ja schauen, was für Beispiele es gibt, und da möchte ich auf zwei so Kabelprojekte, eins im Ausland und eins in der Schweiz, kurz erwähnen, wenn ich darf.
Ja, kurz, schnell, bitte, Herr Blaser.
Also das eine ist ein grosses Tennisprojekt, das auch vergleichbar ist mit der Leitung von Betzenau-Obfelden Mettlen. Die Leitung, die ja Rieniken und Niederwil betroffen ist, die ist 160 Kilometer lang. Und da hat die Umweltbehörde dazumals gesagt, es müssen an drei Stellen, die brisant sind, müssen Kabelabschnitte gemacht werden, also 5, 3 und 8 Kilometer, und die Leitung funktioniert seit 6 Jahren bestens, und die ist damals je nach Abschnitt zwischen 2 und 4 Mal teurer als Freileitungen. Und wir haben auch seit 2 Jahren eine Leitung in der Schweiz in Betrieb, und zwar vom Entrisio nach Gagno. Da ist im 2002 die Absicht gewesen, eine Leitung zu machen, und man hat dann gemerkt, die Bevölkerung ist dagegen, also geht man in den Boden, und die Leitung ist 9 Kilometer lang, hat 600 Megawatt, das ist etwa doppelt so viel wie die jetzige Leitung von Betzenau nach Mettlen.
Ja,
und okay. die hat doppelt so viel gekostet wie eine Freileitung. Also geht durchaus.
Ja. Wenn ich euch richtig zusammenfasse, Herr Glauser, dann kritisiert ihr, dass die Argumente gewechselt haben bezüglich Bodenleitungen, Hochspannungsleitungen, und ihr zitiert zwei Beispiele, wo das gut klappt, Benedikt Burkhardt.
Ja, das glaube ich auch nicht weiter. Ich kenne diese Projekte auch, aber ich kenne auch Projekte, die eben nicht funktioniert. Und da gibt es zum Beispiel das Kabel bei Mailand von Tobi Gros. Das ist seit 2006 in Betrieb, und das hat bereits einen Ausfall gehabt von insgesamt 4 Monaten in den 3 Jahren. Es gibt bei Wien das eine Kabelstrecke, wo auch bereits monatelang aus Betrieb ist, weil es Probleme gegeben hat, Schadenfälle. Und ganz extrem ist auch ein Projekt in Berlin. Dort ist sogar zeitweise die Genehmigung für das Kabelprojekt der Elektrizitätsgesellschaft entzogen worden, wenn man nicht gewusst hat, warum dazu mal sogenannte Endverschluss explodiert ist.
Aber ist man da jetzt nicht weiter technisch? Also man lernt ja aus diesen Sachen, nehme ich an, das war auch bei Freileitungen früher auch mal so gewesen, dass man da jetzt technisch einen Schritt weiter wäre.
Das ist tatsächlich so. Nur für uns ist einfach die Thematik, wenn wir alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen können, wenn ich schon gesagt habe, dann ziehen wir die Freileitung vor, dann haben wir erst die Risiken nicht. Wir haben einfach die Nichtverfügbarkeit von einer Freileitung ist wesentlich geringer als bei einem Kabel. Und Das Stichwort Wirtschaftlichkeit zählt natürlich auch, das habe ich noch nie erwähnt im bisherigen Gespräch, aber es gibt ja auch ein Stromversorgungsgesetz, wo drin steht, dass wir einerseits ein sicheres und ein wirtschaftliches Netz müssen bauen und betreiben. Und wenn wir eine Freileitung bauen können, ist die wesentlich günstiger und sicherer.
Okay. Hey, Nick Loser, ich merke, ich habe hier zwei Energiefachleute, jetzt gerade, wo wir zusammen diskutieren. Aber Nick Loser, trotzdem noch kurze Antwort.
Ja, ich verstand, dass andere Länder und einzelne Hersteller vielleicht Probleme haben, aber da zähle ich auf eine Firma wie Axpo, aber vor allem auch ABB, Nexans und andere Schweizer Firmen, die wirklich die Nase technologisch im Wind haben. Und ich denke, auch wenn es doppelt oder dreimal so teuer ist, das ist letztendlich auch Wirtschaftsförderung. Und wenn Schweizer Firmen, wie übrigens auch die dänischen, können Projekte machen, die funktionieren, hat das weltweite Ausstrahlung und kann unsere Wirtschaft fördern. Und ich denke, man muss auch das von dieser Seite anschauen. Wir können uns nicht leisten, immer nur das Billigste zu wollen, weil es ist eine Frage von der Zeit, bis ein Großteil von diesen Leitungen wird unter den Boden kommen.
Also ein Appell auch ein bisschen an die Schweizer Unternehmen, an die Schweizer Stromwirtschaft, ein bisschen innovativ und, sage ich jetzt mal, mutig zu sein.
Ja, vielen Dank.
Was das betrifft. Ja, merci euch, Herr Glauser, für den Anruf. Wir haben den zweiten Hörer am Telefon. Es ist der Ernst Obrist. Er ist Gemeindamme von Rheinike, eine von diesen Gemeinden, die sich auch wehrt gegen das Projekt von der NOK. Herr Obrist.
Ja.
Guten Abend.
Guten Abend.
Grüezi, Herr Obrist.
Grüezi, Herr Burkhardt.
Ihr Anliegen, ihr wollt auch Hochspannungsleitung in Boden?
Wir sind dran am Kämpfen, dass wir mindestens einen Teil von dieser Hochspannungsleitung, die über Rheinike geht, in Boden kommt. Der Herr Burkhardt weiss da. Ich will vielleicht zu dem Thema ganz kurz einen Vergleich anstellen. Wenn wir die Autobahnen betrachten, die vor 40 Jahren erstellt worden sind, und da mit den heutigen Teilstücken vergleichen, da sehen wir enorme Unterschiede. Die Kosten sind dabei natürlich um ein Mehrfaches gestiegen. Eisenbahnstrecken, die durch Wohnquartier oder in der Nähe von Wohnsiedlungen entlang führen, werden mit Schallschutzwänden versehen. Auch solche Einrichtungen kosten einen Haufen Geld. All die Gelder werden vom Steuerzahler schlussendlich bezahlt, ob er jetzt davon profitieren kann oder nicht. Ich frage mich darum, warum dass die Starkstromleitungen heute noch wie vor 60 Jahren gebaut werden. Ich bin überzeugt, auch dort ist man in der Technologie weiter. Ja, ich weiss es eigentlich sogar. Wäre es nicht eigentlich an der Zeit, dass die Starkstromleitungen den heutigen Verhältnissen angepasst werden und wie Beispiel Bahn oder Strasse zumindest in der Nähe von Wohnquartier zeitgemäß verlegt werden und dass man eben dass die technische Herausforderung im Prinzip, das weiss man heute, dass das machbar ist.
Ja, also euer Argument, die dir sagen, dass es liegt vor allem am Geld, dass man nicht will, sage ich jetzt mal, tue ich es ein bisschen zuspitzen, dass der NOK nicht möchte, weil es mehr kostet, die Sachen in den Boden runterzuverlegen.
Richtig. Ja. Wenn der Bürger mehr Kosten in Kauf nimmt für Schallschutzwände oder für Autobahnen, dann nimmt er wahrscheinlich am Ende auch mehr Kosten für Stromleitungen in Kauf.
Ja, Benedikt Burkhardt, liegt es am Willen, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen bei den Hochspannungsleitungen?
Es sind, wie ich schon verschiedentlich erwähnt habe, diverse Aspekte. Ein Aspekt ist tatsächlich auch die Wirtschaftlichkeit. Aber wenn man jetzt gerade den Fall Rheinigen anschaut, die bestehende 220 kV-Leitung quert neue Rheinigen, geht quer durchs Dorf. Und die neu geplante Leitung, die geht, führt am Hang, am Rücken vom Dorf Rheinigen vorbei. Also so gesehen weiss ich nicht, wo echt das Problem ist, weil wir können nochmal all die gesetzlichen Vorgaben dort problemlos erfüllen und wir die ins Dorf entlasten. Und nochmal, eine Freileitung bringt einfach für den Betrieb unserer Anlagen wesentliche Vorteile und ist einfacher. Da könnte ich mir eben, wie gesagt, nochmal wiederholen, was ich jetzt schon gesagt habe.
Ja, Herr Obrist, eben die Leitung ging aussen nachher rum, ums Dorf herum. Wieso haben Sie das Problem mit diesen Leitungen?
Das ist ja so, bis jetzt ist die Leitung an und für sich optimal verlaufen, weil sie immer am tiefsten Punkt war. Dummerweise hat man die Rheinike halt in die Nähe von dieser Leitung gebaut. Das war sicher nicht ein Fehler von der NOK. Aber so wie sie jetzt geplant ist, gäbe es eben an einem Hang noch 80 bis 80 Meter hohe Masten. Und Sie können sich vorstellen, wie da im Endeffekt aussieht. Und das ist da, wo wir uns dagegen wehren.
Also Rheinike verliert auch Attraktivität? Also,
das ist ja so. Wir haben die grösste Angst, dass wir einen Haufen gute Steuerzahler und gute die Einwohner werden verlieren, wenn die Leitung dort kommt, wo sie jetzt geplant ist.
Ja, ja. Und jetzt mal naiv gefragt, Rieniken, also dir sagt, Herr Oberst von Gemeindeamt von Rieniken, es gibt Möglichkeiten, die dort in Boden zu tun. Ihr habt das auch geprüft und wir können es ja eigentlich ablegen in Boden, Herr Burkhardt von der NOK.
Genau, wir können es. Wir haben sogar eine detaillierte Studie gemacht, die vom Bundesamt für Energie im Verlauf des Verfahrens verlangt worden ist. Mhm. Man kann das machen, aber wie gesagt, aus erwähnten Gründen haben wir da, oder sehen wir keinen Grund, dass wir das so machen.
Und es entgegenkommt ja so manchmal der Bevölkerung, wo irgendwie, ich meine, Hochspannungsleitungen sind ja sicher das Einten, oder? Es ist ja, man kann sagen, es ist auch ein bisschen so der Mobilfunkantennen-Effekt. Jeder möchte das Handy haben, möchte, dass es gut funktioniert, aber keiner will die Antenne vor der Haustür haben. Dann. Aber trotzdem, wenn man es doch könnte, könnte man doch auch ein bisschen den Gemeinden entgegenkommen, was es jetzt wäre. Haben Sie Angst vor einem Präjudiz? Dann?
Das ist sicher noch ein zusätzlicher Aspekt, wenn Sie irgendwo aus einem zwingenden Grund ein Einzelfall ist, kann man sicher darüber diskutieren. Vor allem, wenn wir Probleme haben mit der gesetzlichen Vorgabe, dann ist ganz klar. Aber das ist in den noch zur Diskussion stehenden Projekten eben nicht der Fall. Ich werde noch schnell eine Bemerkung machen zu den 80 Meter hohen Masten. Wahrscheinlich kommen die nämlich auch noch im Fall Niederwil zur Sprache. Es ist wichtig zu wissen, dass die Masten sind nur 80, respektive im Fall Niederwil 85 Meter hoch, weil sie über den Wald gehen. Das heisst, Grössenordnung ein Drittel von diesem Mast ist im Wald, also gar nicht sichtbar. Und oben dran ist er so hoch, weil wir auch vorgegeben haben vom Forst, dass wir teilweise die Wälder müssen überspannen. Das heisst, einen entsprechenden Abstand im tiefsten Punkt von der Leitung zu den Baumspitzen haben.
Ich möchte zum Schluss kommen langsam. Vielleicht noch letzte Frage an euch, Herr Burkhardt von der NOK. In den nächsten 10 Jahren wird unser Netz massiv ausgebaut. Für 1 Milliarde Franken will die Stromwirtschaft in die Hand nehmen. Das ist auch etwas, was der Bundesrat will. Haben Sie das Gefühl, das meiste wird in diesem Fall über Land sein?
Ja gut, ich bin kein Prophet, aber wir haben ja ein strategisches Netz entwickelt, wo, wie Sie erwähnt haben. Und das Netz ist am 6. März 2009 vom Bundesrat genehmigt worden. Und wir streben natürlich auch aus mehrfach erwähnten Gründen, wenn ich wiederhole, dass, wenn immer möglich, als Freileitung können zu realisieren.
Benedikt Burkhardt, besten Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Ist gern schön.
Starkstromleitungen und wo sie hergehören, Diskussion geführt zu diesem Thema, hat der Erik Sendt. Regionaljournal Aargau Solothurn, es ist 5:03, es ist Zeit für das Wichtigste vom Tag, kurz zusammengefasst. Am 29. November wählen die Solothurnerinnen und Solothurner einen neuen Ständerat. Mit ins Rennen steigt auch die SVP. Offiziell entschieden ist es zwar noch nicht, aber der Parteipräsident Heinz Müller hat heute gesagt, die SVP müsse ganz einfach antreten. Mit wem ist allerdings noch nicht klar. Die Grünen im Kanton Solothurn haben auf der anderen Seite heute gesagt, dass sie niemand eigens in Ständeratswahlkampf schicken. Aber sie haben sich auch noch nicht entschieden, welchen anderen Kandidat das sie unterstützen wollen. Alles klar ist hingegen bei der CVP. Ihr Ständeratskandidat ist der Roland Fürst, Kantonsrat und Direktor von der Solothurner Handelskammer. Der Aargau geht von nächstes Jahr an definitiv mehr Geld aus für Kultur. Im Frühling schon hat der Grosse Rat das neue Kulturgesetz abgesegnet und jetzt ist auch die Frist durch für ein Referendum. Statt höchstens 1% der Steuereinnahmen gibt es ab 2010 im Aargau ein Gesamtbudget. Und das heisst rund 3 Millionen Franken mehr für die Kultur. Die Aargauer Kantonspolizei hat den Mann verwünscht, der gestern in Rheinfelden auf 2 Busse geschossen und auf ein Auto. In seiner Wohnung hat die Polizei eine Art Steinschleuder gefunden, wo man ganz genau zielen damit und gefährliche Stahlkugeln schiessen kann. Dass er geschossen hat, hat der Mann zugegeben. Warum das er es gemacht hat, weiss die Polizei noch nicht. Das Wetter mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen scheint wieder die meiste Zeit die Sonne. Am Morgen ist dabei noch häufig windstill, den Tag durch gibt es aber Beisen, die besonders auf den Jurahöhen oben zügig blasen. Der Morgen ist kühl mit etwa 10 Grad, am Nachmittag ist es dann ein bisschen weniger warm als heute und es gibt in Rheinfelden um das Aarau 23 Grad, Solothurn 22 und auf dem Wiesenstein 16 Grad. Am Freitag scheint noch die meiste Zeit die Sonne, zwischendurch hat es aber auch Wolken, besonders vom Schwarzbubenland bis zum Wiesenstein und die Beisen blasen immer noch. Und am Nachmittag gibt es einen Höchstwert um die 21 Grad.
Regionaljournal Aargau-Solothurn, Redaktion von dieser Sendung Alex Moser, Moderation Andrea Affolter. Mehr aus eurer Region gibt es morgen am Morgen wieder um 6:30 oder rund um die Uhr im Internet unter regionaljournal.ch. Und dort könnt ihr auch die Obensendung abonnieren als Podcast, gratis und franko.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.